Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Montag, dem 20. April. Schön seid ihr dabei. Heute geht es um eine Straße.
I like the Straße. I like the street. I like the coffees. And I like the style of the houses.
Es geht um die Effingerstraße im Zentrum Berns. Im Talk hören wir die Geografin und Soziologin Klaske Di Chiema und den Geschäftsleiter der Quartiermitwirkung im Stadtteil 3, Patrick Krebs, über diese Durchgangsachse. Und dann hören wir eine Collage eines Audio-Walks zur Effingerstraße, der ab Samstag begangen werden kann. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst mit einer Nachricht aus Bulgarien. Bei den Parlamentswahlen holt die Partei Progressives Bulgarien des ehemaligen Präsidenten voraussichtlich mit großem Vorsprung die Sitzmehrheit.
Nach den neuesten Daten liegt Progressives Bulgarien mit fast 45% an der Spitze. Das berichtet Balkan Insight. Mit großem Abstand folgt das proeuropäische Bündnis «Wir setzen den Wandel fort, demokratisches Bulgarien» und die Mitte-Rechts-Partei GERB. Die GERB war seit 2008 die dominierende politische Kraft und erzielte jetzt ihr schlechtestes Wahlergebnis in ihrer Geschichte. Die Partei Progressives Bulgarien gründete Rumen Radev erst vor einem Monat. Auch die jüngeren WählerInnen wählten Progressives Bulgarien. Radev war seit 2016 Präsident Bulgariens. Im Januar trat er als Reaktion auf die Proteste zurück. Radev hat populistische und pro-russische Tendenzen und ist gegen den Beitritt des Nachbarlandes Nordmazedonien zur Europäischen Union. Mit dem Wahlsieg seiner Partei könnte Radev Ministerpräsident werden.
Dann kommen wir zu aktuellen Nachrichten aus dem Iran.
Iran hat eine neue Opferzahl im Krieg mit Israel und den USA bekannt gegeben. Laut Abbas Masjedi, dem Leiter der iranischen rechtsmedizinischen Organisation, sind über 3000 Menschen getötet worden. Nur 4 der Toten konnten bisher nicht identifiziert werden. Masjedi machte keine Angaben zur Aufteilung zwischen ZivilistInnen und Sicherheitskräften. Das werfe Fragen auf, ob auch Militärangehörige in die Zahlen einbezogen sind, so SRF. Die gegenseitigen Angriffe in der Region gehen weiter. Die US-Streitkräfte haben gemäß iranischen Nachrichtenagenturen ein iranisches Containerschiff angegriffen. Im Gegenzug griffen iranische Streitkräfte mit Drohnen mehrere US-Militärschiffe an. Weitere Details zu den Angriffen oder möglichen Schäden wurden bisher nicht bekannt gegeben. Gemäß SRF greife Israel auch weiterhin Raketenabschussrampen im Libanon an und das trotz Waffenruhe. Israels Armee hat nach eigenen Angaben eine feuerbereite Raketenabschussrampe im Süden des Landes angegriffen.
Bei einer Schießerei im US-Bundesstaat Louisiana hat ein Mann 8 Kinder getötet.
Vorläufige Erkenntnissen zufolge waren die Getöteten zwischen 1 und 14 Jahren alt. Das sagt Chris Bordelon von der örtlichen Polizeidienststelle bei einer Pressekonferenz. Gemäß Sky News waren 7 der getöteten Kinder die Kinder des Tatverdächtigten. Die Polizei habe daraufhin den 31-Jährigen mit dem Auto verfolgt und ihn erschossen. Der Polizeisprecher betonte, dass für die Öffentlichkeit keine Gefahr mehr bestehe. Zu einem Motiv gebe es zunächst keinerlei Erkenntnisse. Die Untersuchung laufe.
Vor der Nordostküste Japans hat sich ein schweres Erdbeben ereignet.
Das berichtet der Deutschlandfunk. Nach Angaben der Behörden hatte es eine Stärke von 7,5. Es wurde eine Tsunami-Warnung für die Präfektur Iwate und Teile von Hokkaido herausgegeben. Es sei mit Wellen in Höhe von bis zu 3 Metern zu rechnen.
In die Schweiz. Im Mai 2024 griff ein Mann 7 Personen in Zofingen an. Nun hat die Staatsanwaltschaft eine stationäre therapeutische Maßnahme für den Angreifer beantragt.
Dem Mann werden mehrfache versuchte Tötung und Nötigung sowie Hausfriedensbruch vorgeworfen. Das teilt die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau mit. Ein Gutachten attestiert ihm laut der Staatsanwaltschaft wegen paranoider Schizophrenie nun die Schuldunfähigkeit. Zum Tatzeitpunkt war er laut dem Gutachten hochpsychotisch und damit nicht steuerungsfähig. Der Mann hatte am 15. Mai 2024 in Zofingen 7 PassantInnen angegriffen und sie teils erheblich verletzt. Er drang danach in ein Haus ein, stach auf die BewohnerInnen ein und verbarrikadierte sich. Spezialkräfte nahmen ihn noch am selben Tag fest. Der Beschuldigte räumte die Tat ein. Die Staatsanwaltschaft beantragt zusätzlich eine Landesverweisung von 15 Jahren, denn der Angreifer ist Spanier. Der Antrag ist beim Bezirksgericht Zofingen hängig.
Mattea Mayer nimmt nach einer Auszeit ihre Arbeit im Nationalrat und als Co-Präsidentin der SP Schweiz wieder auf.
Ende November hatte Mayer auf Instagram von einer großen Erschöpfung gesprochen. Sie habe geschrieben, dass sie die Notbremse ziehe. Das sagte sie in einem Tamedia-Interview. Während ihrer Auszeit war Mayer zu 100% krank geschrieben. Sie erhielt professionelle Hilfe. Zudem verwies Mayer auf die Unterstützung ihres persönlichen Umfelds und ihrer Partei. An der Sondersession Ende April wird sie teilnehmen, wie Mayer zu Tamedia sagte.
Und noch eine Meldung aus Bern. Eine neue Kampagne des Plaudertelefons setzt ältere Menschen in den Fokus.
Unter dem Motto «Manchmal fehlen nicht die Worte, sondern jemand, der einfach zuhört», stellt die Kampagne das Zuhören und den Wert von Alltagsgesprächen in den Mittelpunkt. Einsamkeit sei eine große gesellschaftliche Herausforderung, besonders im Alter. Mal reden ist ein niederschwelliges telefonisches Gesprächsangebot, das bestehende Dienstleistungen im Sozial- und Gesundheitswesen ergänzt. Das Plaudertelefon hat dieses Jahr das 5-jährige Jubiläum gefeiert. Diese Kampagne des Plaudertelefons läuft ab diesem Monat im Kanton Bern und wird schrittweise in anderen Kantonen ausgeweitet.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Simon Keller und Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Dienstag könnte es Frost geben, die Temperaturen sinken auf 3 Grad. Auch am Dienstag ist es sonnig, bei Tageshöchsttemperaturen von 15 Grad. Das Wetter bleibt die ganze Woche über ähnlich, tagsüber dominieren Sonnenschein und warme Temperaturen, nachts ist es sternenklar und kalt.
Rabe Info.
Die Effingerstraße ist eine Durchgangsachse zwischen der Innenstadt und dem Westen Berns. Wer stehen bleibt, entdeckt mehr als Verkehr und Beton. Industrielle Vergangenheit, verdrängte Lebenswelten und aktuelle Konflikte um Wohnraum. Über diesen Kilometer Welt hören wir ein Gespräch mit Patrick Krebs und Klaske Dikema. Krebs ist Geschäftsleiter bei der QM3, der Quartiermitwirkung im Stadtteil 3 in Bern. Klaske Dikema ist Soziologin und Geografin und arbeitet als Dozentin an der Berner Fachhochschule. Sie ist spezialisiert auf Konflikte und Empowerment im städtischen Räumen. Das Gespräch geführt haben Matthias Hui und Sarah Heinzmann. Die erste Frage richteten sie an Patrick Krebs. Sie fragten ihn, welche Gefühle er habe, wenn er an die Effingerstraße denke.
Ich habe gute Gefühle. Es war mein Wohnort. Es ist eine lange Straße, eben die Verbindung von der Innenstadt quer durch den Stadtteil 3 bis zum Loriplatz und dann ja, heißt die Straße anders, aber sie wird wie verlängert dann bis tief in den Westen im Stadtteil 6. Es ist eine lebendige Straße mit unglaublich vielen Attraktivitäten mit vielen Orten, es ist ein Wohngebiet, es ist aber auch Schule, es ist Kultur, es ist Gastronomie, es ist der Kocherpark, also ich verbinde sehr viele Orte, die ich gut kenne, die ich besuche, die ich, ja, Ich bin nicht nur jemand, der durchfährt, wie wahrscheinlich viele andere, die einfach von drinnen statt irgendwie mit dem Tram raus müssen, weil sie dort wohnen, arbeiten. Es ist ein sehr lebendiger Ort, wo vieles passiert.
Klaske, ich habe dich vor einer Woche angefragt für dieses Interview bezüglich Effingerstraße. Als ich dich so angefragt habe mit dieser Frage, was hat das bei dir ausgelöst? Du als Stadtforscherin, ist diese Effingerstraße für dich etwas Spannendes oder etwas eher ganz Gewöhnliches und Langweiliges?
Ich würde erstmal aus persönlicher Perspektive so, dann denkt man, was weiß ich eigentlich über die Effingerstraße? Und dann ist mir aufgekommen, ich habe dort Deutsch gelernt, es gibt ein Deutschinstitut, es gibt auch ein Gebäude der BFH, wo ich auch lerne. So, für mich ist es ein bisschen ein Ort von Dienstleistungen, etwas nicht so Spannendes, aber funktional. Dann ist natürlich trotzdem noch im Sinne gekommen, Effinger als Coworking Space und das Theater, weil ich einmal gewesen bin, aber meistens verwende ich auch diese Achse als eine Verbindung zwischen Hauptstadt und Stadtzentrum und Holligen, was für mich eigentlich im Moment etwas spannender ist, weil ich das Gefühl habe, es ist dort mehr in Entwicklung, aber vielleicht habe ich Unrecht, weil eigentlich ist auch sehr viel in Entwicklung und Effinger. Und wie lange ich darüber nachgedacht habe, eigentlich wie spannender ich es fand.
Das ist sehr spannend. Ich glaube, das ist ein allgemeines Phänomen, das wir, glaube ich, alle ein bisschen gehabt haben im Prozess. Je länger man diese Straße anschaut, desto vielschichtiger taucht die plötzlich vor einem auf. Du hast gerade auch über diese Funktion der Achse, der Verkehrsachse geredet. Kannst du so aus einer stadtgeografischen Perspektive noch erläutern, welche Funktion hat eigentlich die Effinger Straße, wenn man so auf den urbanen Kontext schaut?
Die Straße ist angelegt in 1879 als Verlängerung des Bundesgasses. Das ist dann auch benannt nach diesem früheren Stadtpräsident. Aber als diese Achse ist es auch echt so, es ist auch angedacht als Achse für die Verlängerung der Bundesgasse Richtung des Westen.
Dieser Fokus auf der Effinger Straße als Verkehrsachse, das ist also schon von vornherein in die Architektur, in die Planung der Effinger Straße hineingeschrieben. Wenn man mit Menschen über die Effinger Straße spricht, dann fällt oft das Wort Unort. Wieso genau bezeichnen Menschen die Effinger Straße als Unort?
Ich glaube, weil es für Berner Verhältnisse halt recht eng gebaut ist, weil auch Bürogebäude dort sind, die nicht öffentlich sind. Freiräume sind auch eher rar an der Straße. Klar, gegen außen, man hat einen Kocherpark, das ist die kleine grüne Oase, aber die ist in dem Sinne auch ohne Infrastruktur, also es ist wirklich nur ein wirklich freier Raum, wird genutzt für Mittagessen und im Sommer gibt es kulturelle Aktivitäten, aber sonst zum Beispiel für Familien ist nicht so attraktiv, weil es nicht keine Spielgeräte hat. Und auch sonst Freiräume ja, beim Schulhaus. Außerhalb der Schulzeiten ist es immer möglich, das Schulareal zu betreten. Das ist dann auch wieder ein attraktiver Freiraum für die umliegende Quartierbevölkerung, die dort lebt, die, wenn man Fußball spielen will, oder es hat auch Spielgeräte. Aber ja, es ist dicht bebaut, sehr viel Beton. Die Inselgebäude sind auch sehr hoch, also es wirkt so wie schon ein bisschen beengend vielleicht. Aber wenn man stehen bleibt, merkt man schon, es ist ja im Erdgeschoss ist oftmals etwas da, Läden, Gastronomie. Es ist eben für mich kein Unort, es ist ein lebendiger Ort.
Vielleicht die Frage jetzt an dich, Klaske. Diese Bezeichnung von einem Ort als Unort, was meint man da genau, wenn man das sagt? Was heißt das?
Das ist noch interessant, eigentlich zu schauen, wo kommt es her? Weil es kommt eigentlich von einem französischen Anthropologen, Marc Auger. Er hat im 1992 das Buch veröffentlicht, Non-Lieu, Introduction à une Anthropologie de la Surmodernité. Und das war echt in dieser Zeit, dass man so Postmodernismus und einen Unterschied machte zwischen Modernismus und Postmodernismus. Und er hat das eigentlich verwendet, so nicht Orte für ihn sind Produkte der Übermoderne, geprägt von Mobilität. Mobilität und Beschleunigung und globale Infrastrukturen sowie Flughafen und Bahnhöfe, Autobahnen, aber auch so Einkaufs-, Shopping-Malls, Supermärkte, Hotelketten und echt Transitbereiche. Und wenn man denkt, mit dieser Definition, ja, ist es dann ein Unort, würde ich eher sagen, nicht so, weil es ist eigentlich gedacht für alles, was die Effinger Straße nicht mehr war, weil wenn man Modernität und Übermodern eigentlich voneinander trennt, dann ist modern verbunden mit der 1890er Jahrhundert, mit Rationalisierung und Industrialisierung. Und eigentlich ist die Effinger Straße genau ein Symbol davon. Es gab den Bund und wie wurde dort gedrückt, es gab viele Druckereien, es gab die Kaffee-Röstereiblase und es war also ein industrieller Ort, alles, was nicht in der Altstadt, wofür es keinen Platz hat, konnte dort Platz nehmen. Und es war sehr lebendig. Und das wollten wir alles nicht mehr in der Stadt. Blaser ist dann nach der Güterstraße in Holliger, bestimmte Druckereien, nicht der Bund, aber andere sind nach Bümplitz gegangen. Und daher ist ein bisschen auch so von Leben gelehrt, weil es gab zu viel Lärm in der Stadt und wir wollten das nicht mehr. Aber die Übermodernität, wofür eigentlich Marc Auger dieses Konzept verwendet hat, ist eigentlich irgendwo anders. Das passt eigentlich mehr beim Bahnhof zum Beispiel. Weil wenn man schaut, warum die Straße, kann man anschauen, wie viel ist es wert, so eine Immobilienfirma hat zum Beispiel, macht eine Trennung zwischen exzellente und durchschnittlicher Verkaufslage. Und die Effinger Straße ist typisch ein durchschnittlicher Verkaufslager. Und eigentlich das Leben, das da war, ist eigentlich auch teilweise weggegangen. Und es ist so durchschnittlich, weil es ist nicht gut erreichbar mit dem Autobahn. Und es wird stark konkurrenziert vom Angebot im Bahnhof. Und das ist eigentlich ein Zeichen der Übermodernität, dass wir in diese Räume von Transit auch unsere Einkäufe machen und konsumieren. Und daher hat auch die Effinger Straße etwas an Wichtigkeit verloren, weil warum soll man noch dort gehen, vor allem für die Dienstleitungen? Aber ich kann es nachvollziehen, dass es als Nichtort bezeichnet wird, weil es ist nicht die Altstadt, aber ich würde es nicht als Nichtort im Sinne von Marc Auger als Non-Lieu kennzeichnen, weil es eigentlich für diese Zeit steht, die nicht mehr da ist.
Also die Effinger Straße, wenn ich dich richtig verstanden habe, die auch so ein bisschen von ihrem Glanz verloren hat, oder?
Ich finde, das hat auch ein bisschen etwas nostalgisch, weil es war für mich auch so ein bisschen ein Symbol für die Stadtgrößerung und mehr Überbauung und Urbanisierung.
Du meinst gerade, für dich ist das kein Unort oder kein Nichtort. Das ist auch in dieser Definition, die du gerade gebracht hast, muss man sagen, das passt da nicht rein. Ich würde dich aber trotzdem noch gerne fragen, wenn Menschen einen Ort als Unort bezeichnen, was genau ist die Gefahr von dieser Zuschreibung? Also was glaubst du, was übersieht man vielleicht, wenn man einen Ort als Unort bezeichnet?
Ich denke, warum es auch als Unort bezeichnet wird, ist, weil es nicht so einfach ist, eine klare Identifizierung mit einem Ort zu haben. Und vielleicht, was man damit verpasst, ist, dass es trotzdem viel Leben ist. Wir haben darüber gesprochen und daher vielleicht auch mein steigerndes Interesse an diesem Ort, weil eigentlich mag ich es, dass es Orte gibt, die nicht so auf dem Fokus sind. Die Miete sind tiefer, so es ist noch möglich für kleine Restaurants dort sich zu installieren, auch wenn sie dann weniger Kundschaft haben. Aber das alles ist in der Altstadt nicht möglich. In der Marktgasse kostet vor einigen Jahren 2.500 Miete pro Quadratmeter. Das ist für nicht so viele ist das zugänglich. Und das Gefühl habe ich noch in der Effinger Straße. Man kann sich es noch aneignen, auch vielleicht für etwas weniger institutionelle Ziele.
Ja, Ja, die Effingerstraße, das ist ja schon auch ein umkämpfter Ort. Es gibt auch diese Geschichte eben, die wir davor erwähnt haben. Es gibt diese Geschichte von den Hausbesetzungen an der Effingerstraße und ist eben auch gerade in der Gegenwart sehr umkämpft, wenn es um Wohnbaupolitik geht. Und da vielleicht die nächste Frage an dich, Patrick. Genau an der Ecke, an der du lange gewohnt hast, an der Effingerstraße in Richtung Luriplatz, da kommt es zu Leerkündigungen in mehreren Häuserabschnitten von der Allianz. Sehr viele Personen sind von diesen Massenkündigungen bedroht oder direkt betroffen. Sind diese Massenkündigungen spezifisch jetzt für die Effingerstraße oder für die rundherumliegenden Quartiere?
Nein, wir von den Quartierorganisationen, es gibt in der Stadt 5 und alle 5 sind betroffen. Wir haben auch Kenntnis von diversen Gebäuden im Stadtteil 5, Breitenrhein-Lorraine. Da gibt es sehr viele Leerkündigungen. Aber bei uns, ja, fällt es schon auf, dass immer wieder vorkommt, dass Gebäude saniert werden, die Leute wirklich raus müssen, dann werden die Mieten erhöht und dann könnten sie theoretisch zurückkommen. Sie haben wie normalerweise ein Vormietrecht wieder, sie dürften wieder rein, aber oftmals ist es dann nicht mehr möglich. Die Umbauten dauern auch zum Teil ein Jahr, zwei Jahre und die Leute haben sich dann installiert am neuen Ort und kommen dann, glaube ich, eher selten zurück. Ja, und eben in der Effingerstraße wird zwar auch ein neuer Wohnraum geschaffen, zum Beispiel in meinem Areal, gerade angrenzend. Es gibt schon neue Wohnungen, aber es ist schwierig, jetzt für all diese Leute eine neue Wohnung zu finden in unmittelbarer Umgebung. Und auch die Fluktuation ist sehr gering. Die Quote von den leeren Wohnungen ist unglaublich tief. Also es sind keine Wohnungen einfach so leer dort in der Umgebung. Also findet man nichts. Und es ist schwierig für alte Leute, die dort lange gelebt haben, oder Familien die mit Schulkindern, die ins Brunmatt gehen und vielleicht dort bleiben möchten, wird es sehr schwierig, eine Wohnung zu finden. Obwohl eigentlich, ja, es wird sehr viel gebaut, auch im benachbarten Holligen, aber auch dort ist alles, was neu gebaut wird, ist sofort voll. Man kommt nicht nach mit Bauen in dem Sinn.
Ja, ich würde gerne dich fragen, Klaas, also was Patrick jetzt sagt, ja, deutet in Richtung Aufwertung dieses Stadtteils, in Richtung ziemlich kapitalistischer Verwertungslogik, Gentrifizierung, oder? Es geht in diese Richtung, gerade dieses große Projekt und auch andere Entwicklungen wahrscheinlich entlang und im Umfeld dieser Straße. Vorher hast du aber gesagt, die Effingerstraße birgt noch das Potenzial von Offenheit. Also es ist eben diese Zwischenphase ist auch noch da. Es gibt Möglichkeiten. Wie könnte es jetzt gelingen, diese Offenheit offen zu halten und nicht einfach sich dieser rasanten eigentlich Entwicklung in Richtung Verdrängung hinzugeben.
Vielleicht noch eine Präzisierung. Ich habe gesagt, es sind noch Sachen möglich, aber im Vergleich zum Altstadt. Weil es ist natürlich auch eine Lage, die im Vergleich zu anderen Orten, die weiter vom Stadtzentrum sind, natürlich noch immer sehr teuer. Und es wird auch immer zentraler eigentlich, dieser Ort, weil es eine Verbindung ist, Schwyz und Holligen, wo viel neu gebaut ist und neu entwickelt wird, und das Stadtzentrum. Und daher ist es total logisch, dass eigentlich hier viel Zentrifizierung auch stattfindet. Und was ich noch hilfreich finde, ist, dass David Harvey, ein Geograf aus der Großbritannien, aber die lange in Amerika erforscht hat, so David Harvey erklärt Gentrifizierung nicht einfach als ein Aufwerten von Stadtvierteln, sondern als ein strukturelles Ergebnis von kapitalistischer Stadtentwicklungen. So es geht eigentlich um eine kapitalistische Akkumulation. So, wenn viel Geld da ist, dann soll es neu investiert werden, damit Geld vermehrt werden kann. Und lange ist viel Geld investiert in Industrie, aber wir haben vorher schon gesehen, die ist weniger vorhanden. Jetzt ist der Immobilienmarkt ist eigentlich, wo ganz viel Geld investiert wird. So, wenn wir sagen, was können wir dagegen machen, das sind ganz wichtige finanzielle Strukturen und Prozessen, die dort stattfinden. Und es ist nicht so einfach, sich dagegen zu wehren. Was ein großer Unterschied ist, wenn diese Immobilien in öffentlicher Handen sind, weil dann hat die Stadt, kann dann beeinflussen, wer wo wohnt. Und wenn man eine Stadt natürlich durchmischt haben will, dann soll man einen Teil der Immobilien aus der finanziellen Markt zurückholen. Und das ist auch was, was die Stadt in bestimmten Gebieten versucht zu machen. Aber dafür braucht es sehr viel Kapital, die die Städte einfach nicht haben.
Du hast jetzt die institutionelle Ebene angesprochen. Also es geht einfach auch um Eigentumsverhältnisse. Ich würde aber dich gerne, Patrick, auch noch die Frage stellen, jetzt ganz konkret bei diesen Massenkündigungen an der Effingerstraße beobachtet man ja schon auch eine gewisse Form der Organisation von MieterInnen, die sich beispielsweise eben durch das MieterInnenplenum organisieren. Das ist eine Organisation oder ein Kollektiv von mietenden Personen. Kannst du vielleicht ausführen, jetzt aus einer Perspektive von der Quartiervermittlung, welche Formen von Solidarisierung oder auch Widerstand gegen solche Aufwertungsprozesse beobachtet ihr?
Bern ist klein, wenn so etwas passiert, man erfährt es. Und wir haben unser Büro, also die QM3 zusammen mit der VBG, wir haben unser Büro an der Schlossstraße, wenige hundert Meter von dieser Liegenschaft. Und eben sind so viele betroffen, es ist klar, dass man jemanden kennt, der wieder jemanden kennt, der dann sagt, du, wir sind betroffen, wir haben diesen Brief bekommen, dann wird das weitergeschickt. Dann über Umwege landest du mal bei uns im Quartierbüro und wir haben das mitbekommen. Und die VBG ist jetzt aktiv dran, mit der Allianz das Gespräch zu suchen. Wir von der QM3, uns sind ein bisschen die Hände gebunden, das ist nicht unser Grundauftrag, aber wir suchen die Leute zu vermitteln, dass sie sich zusammenschließen, eben, dass sie an diese Treffen gehen. Wir haben es auch bei der Stadtregierung angesprochen, nicht nur auf die Effingerstraße bezogen, sondern generell, das ist eben, dass wir Quartierorganisationen, dass wir davon Kenntnis haben, von immer mehr Projekten, dass es die Leute in den Quartieren bewegt, und wir haben die Stadt im Sinn aufgefordert, etwas zu machen, zu in eine Art Schirmherrschaft oder das Ganze zu bündeln und das Gespräch zu suchen mit den diversen Akteuren. Wie gesagt, die Stadt sagt uns immer auch, ja, dort, wo sie Liegenschaften besitzen, versuchen sie, billig, günstigen Wohnraum anzubieten. Sie machen das auch, sie machen auch Sanierungen und behalten dann aber die Wohnungen im Güversektor, und dort gibt es noch günstigen Wohnraum. Und bei den privaten Eigentümern, ja, das sind sie halt an das Gesetz gebunden, können dort wenig Einfluss nehmen. Uns wäre wichtig, vielleicht eben das Gespräch zu suchen, eine Art runder Tisch mit diesen Immobilienfirmen das Gespräch zu suchen, weil wir haben auch Kenntnis von positiven Beispielen, wo gekündigt wurde, aber sehr transparent, sehr, sehr viel sehr vorzeitig, dass mit den MieterInnen wirklich Lösungen gesucht wurden, Fall für Fall für Fall wurden sehr viele gute Lösungen gesucht, und dass man da so eine Art heute nennt man es, glaube ich, Awareness-Kampagnen macht, Sensibilisierungen für all diese Akteure, dass alle mit ins Boot genommen werden und dass man für alle eine gute Lösung sucht.
Ich würde gerne noch die Abschlussfrage stellen, vielleicht zuerst an dich, Klaske. Wir haben jetzt lange über die Effingerstraße gesprochen. Vielleicht hat sich auch deine Perspektive durch diese, du hast auch viel nachgelesen zu der Geschichte der Effingerstraße. Was meinst du, ist das jetzt eine gewöhnliche Straße oder eine ganz besondere Straße? Im Sinne von, was glaubst du, was spiegelt sich da so wider? Ist das ganz gewöhnlich oder eher außergewöhnlich?
Was mich an dieser Straße interessiert, ist, dass es durchschnittlich ist und daher speziell, weil du musst es ein bisschen suchen. Aber wenn du suchst, dann findest du spannende Sachen.
Und du, Patrick, was meinst du, ist das für dich ganz gewöhnlich oder ganz besonders?
Ist dem Sinne eine gewöhnliche Straße, aber das Gewöhnliche finde ich spannend. Es ist unglaublich vielfältig. Es gibt andere Straßen, die sind auch so, aber die Effingerstraße ist dieses Gemisch, diese kleinen Läden, das ist unglaublich vielfältig, spannend. Ja, es ist wert, darüber mehr nachzudenken, sich dort länger aufzuhalten, sich damit zu beschäftigen.
Patrick Krebs und Klaske Dikema haben wir gehört. Der Effingerstraße widmet sich die neue Ausgabe der Zeitschrift Neue Wege. Sie entstand in Kooperation mit Journal B und Rabe. Am kommenden Samstag, dem 25. April, findet im Schulhaus Brunmatt die Vernissage statt. Zu diesem Anlass gibt es auch einen Audio-Walk, der die Effingerstraße entlangführt und hinter die Fassaden blicken lässt. Den Audio-Walk produziert hat die Rabe-Info-Redaktion. Hier ein Vorgeschmack.
I like the stress, I like the street, I like the coffees, and I like the style of the houses.
In der Stadtgeografie gibt es auch diese Idee von Palimpsest, dass eine Stadt baut sich immer auf, was früher war. Und das finde ich schön an der Effingerstraße, ist, dass es diese verschiedenen Zeiten gibt. Und wenn du ein bisschen gräbst, findest du diese verschiedenen Zeitschichten. Es hat eigentlich, wenn du dich interessiert für die Effingerstraße, kommt man auch eigentlich auf eine politische und ökonomische Entwicklung von Bern. Und das finde ich spannend, dass all diese Schichten kann man noch finden.
Ihr Leute wohnen an einer Strasse und nicht symbolisch meine ich das. Ich wohne an einer Strasse, wie gesagt, wo zum Friedhof geht. Ich habe vom Fenster aus die Umzüge gesehen, mit Efeu-Kränz und Blumenbouquet. Wenn oben einer daherkommt, da mit den Füßen voran.
Schon auf dem Stadterweiterungsplan von 1872 heißt die Verlängerung der Bundesgasse Effingerstraße. Sie wurde benannt nach dem Berner Stadtpräsidenten von 1849 bis 1863, Friedrich Ludwig von Effinger von Wildenstein. Der Name der Straße erinnert heute allgemein an die alte, 1925 ausgestorbene Berner Familie. Die Effingerstraße ist 1,2 Kilometer lang. Sie verbindet den zentral beim Hauptbahnhof gelegenen Hirschengraben mit dem Loriplatz. Die Straße verändert sich. Erst ist sie als breiter Boulevard im französischen Stil zu erkennen. Stadtauswärts finden sich angrenzend an die Straße Parkanlagen, ein in den Park gebautes Gerichtsgebäude und zurückversetzte Schulhäuser und Spitalbauten. Hier sind besonders zum Bahnhof hin viele Büros untergebracht. Entlang der Straße befinden sich meist 5- bis 6-stöckige Häuser mit Wohnungen. Hier und in den direkt angrenzenden Kleinquartieren leben über 1700 Menschen in über 1000 Wohnungen. Wer arbeitet hier? Wer geht hier zur Schule? Wer geht hier ins Fitnesscenter? Und was halten die Menschen, die hier unterwegs sind, von ihrer Straße?
Ich liebe diese Straße. So viel gut Coffeeshop.
Wir haben viel Auto, viel Tram hin und her.
Ich muss sagen, ich finde es ein ziemlicher Unort. Also es hat halt sehr viel Verkehr immer.
Hier, dieses Ort ein bisschen schwierig, auch von Autofahren. Wenn sie will, rechts fahren, Verbot. Links fahren, Verbot. Gerade, Verbot.
Das ist näher für Bahnhof. Nachher für Staat und nachher für Bundeshaus und das ist ganz super.
Also ehrlich, ich finde es gut. Also geile Straße. Also finde ich cool. Ja. gute Leute, ja.
Ich liebe diese Straße.
Ich meide es, wo ich kann.
Hier wegen Parkplatz Problem ist. Wegen Parkplatz so viel Problem, ich habe gesehen, hier ist.
I like to walk here. We live near here, so I like it.
Das ist schon ganz schön. Ich bin seit 15 Jahren Effinger Straße. Ich finde das super.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 20. April. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Simon Keller, Sarah Heinzmann und Noah Piu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, sind ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.